Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Glück auf.
Heute beim Ohrenbrecher-Podcast wollen wir nicht euch vertreiben, sondern Hörspiele und das und vieles, vieles mehr, wie ihr eure Hörspiele an den Mann bringt. Darum soll es heute gehen. Und zwar, ihr wisst, die dreckigen Details natürlich nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Hallo Daniel.
Hallo Falk. Hallo.
Ja, da haben wir uns ein Gassenhauer-Thema genommen, weil das ist ja abseits vom Hörspiel produzieren ja ein nicht unwichtiges Thema, oder?
Naja, ich verdiene jetzt kein Geld mit Hörspielen, aber das heißt ja nicht, dass es alle anderen das auch machen. Und es ist schon wichtig, wenn man Hörspielmacher ist und eben nicht diesen finanziellen Background hat und vielleicht auch nicht einen großen Vertrieb hat, dann stellt sich ja die Frage, ne? Wie verdiene ich denn mit Hörspiel Geld? Und wie kann ich das an den Mann bringen oder an die Frau oder ans Kind? Ja, und darum soll es heute mal gehen. Ne? Wie vertreibe ich mein eigenes Hörspiel? Muss ich alles verkaufen? Ne? Von wem muss ich mich abhängig machen? Und, und.
Wem muss ich meine Seele verschreiben? Wem das erstgeborene Kind opfern? Genau. Und Spoilerwarnung haben wir, glaube ich, beides nicht getan. Wobei meine Seele gehört, glaube ich, seit den 90ern Microsoft. Die waren, glaube ich, die Ersten, die Anspruch erhoben haben.
Ich fürchte auch, das hat sich mittlerweile etwas aufgeteilt, wem ein Stück von der Seele gehört. Ja.
Genau. Und mein letztes Hemd, ihr seht, ich trage hier Hoodie, also von daher ein bisschen was ist noch übrig. Aber stimmt, wir sind ja heute fast wieder im Partnerlook. Du bist dunkel, ich bin hell.
Genau, wie sich das für Partner gehört, ne? Gegensätze ziehen sich an.
Genau, genau. Ich bin die helle Seite des Lichts.
Ich bin die Sorry. Dark, ja, genau.
Genau. Aber gut, ja. Wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an am besten?
Also ich hätte jetzt gesagt, ich lasse dir erstmal den Vortritt, weil deine Erfahrungen, was Hörspielverkauf angeht, ja doch mehr sind als meine, weil ich ja, wie gesagt, selber meine Hörspiele nicht vertreibe. Mhm. Zumindest vertreibe ich sie aber kostenlos. Und wir könnten ja einfach mal starten. Wie hast du angefangen, dein erstes Hörspiel zu vermarkten, zu vertreiben? Hat es gut funktioniert? Was waren deine Learnings?
Ja, und dazu muss man vielleicht Disclaimer dazu sagen, mein erstes Hörspiel vertrieben habe ich 2009. Das ist also schon ein paar Tage her. Dementsprechend war der Einstieg natürlich damals klassisch noch über die CD, also über den Tonträger und die Suche eines Vertriebs. Das heißt, als kleiner Independent- oder mittelständischer Hörspielproduzent hat man sich dann einen größeren Vertrieb gesucht, die dann eben dafür gesorgt haben, dass die Hörspiele eben überhaupt verkaufbar sind. Also, dass sie bei Amazon gelistet werden oder vielleicht sogar in einem Mediamarkt oder Saturn, wo es das noch gab. Ich glaube, heute gibt es das immer weniger, im Regal gestanden haben. Und dementsprechend ging die erste Suche über einen Vertrieb. Und das begann sogar schon, bevor wir mit dem Hörspiel fertig waren. Eben, da haben wir eben so ein bisschen Pressematerial uns gesammelt und sind auf Vertriebssuche gegangen und haben uns, waren eben bei unterschiedlichen Firmen vorstellig. Und geworden ist es bei uns damals ein bisschen ungewöhnlicher Contender, nämlich pop.de. Die sind ja selber Hörspielverkäufer. Die haben ja eine Plattform, deswegen, also dieses Video ist nicht gesponsert.
Ist aber leider kein einziges von unseren Videos.
Ja. Kein einziges Video ist von Andreas, wenn du Nein, Spaß. Wir lassen uns nicht kaufen. Nein, pop.de war uns damals sehr sympathisch, war ein sehr cooler Laden. Und offen und ehrlich gesagt, als Indie wollten uns die anderen auch nicht haben. Und pop.de hat damals eben für einige Labels so ein bisschen Vertrieb übernommen. Das heißt, wir wurden dann, haben dann das Hörspiel fertig gemacht. Wir haben dann besprochen, also beim ersten Hörspiel war es noch so, dass wir die Pressung aus unserer Tasche bezahlt haben. und wir quasi CDs an Pop verkauft haben. Das heißt, wir haben dann pro CD eben was von Pop bekommen, die wir an sie verkauft haben. Und später dann bei zwei Produktionen haben wir es dann so gemacht, dass Pop.de sich um die CD-Pressung gekümmert hat und wir dann eben eine Abrechnung gemacht haben. Das ist das üblichere Modell, was man im Vertrieb findet. Das heißt, dann wird irgendwie alle Vierteljahr oder alle halbe Jahr, je nachdem, um welche Beträge es da geht, wird eine Abrechnung gemacht, dann wird gesagt, okay, so und so viel sind verkauft worden und dann kann man dementsprechend Pop.de eine Rechnung schreiben. Da ist dann vorher vereinbart worden, zu welchen Konditionen die Sachen vertrieben werden und wie viel man dann an Tantiemen bekommt und die nehmen quasi ihren Anteil raus. Das heißt, man hat dann den EVP, den Einzelverkaufspreis, da zieht man die Mehrwertsteuer ab. Und dann kriegt eben der Vertrieb sein Share. Und je nachdem, was man halt eben vertraglich vereinbart, sieht der eben mal größer und mal kleiner aus. Und je nachdem auch, ob jetzt zum Beispiel bei der ersten Produktion war es noch anders, weil wir die Pressung selber bezahlt haben, später dann anders. Dementsprechend war der Verteilschlüssel ein bisschen anderer.
Aber das heißt, da wart ihr ja schon an dem Zeitpunkt, wo ihr auch über Vertriebsrechte und so weiter sprechen musstest, also im Großen und Ganzen über Nutzungsrechte, die hin und her geschoben werden. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das war?
Also das ist, da gibt es natürlich branchenübliche Standards. Und wie gesagt, das hängt eben auch ein bisschen damit ab, an welcher Stelle der Vertrieb genau reingeht. Wenn er reiner Dienstleister ist, dem ich quasi CDs zur Verfügung stelle. Und ja, theoretisch könnte man auch mit jedem Saturn und Mediamarkt einzeln sprechen. Sie sprechen nur nicht mit einzelnen Leuten. Da muss man dann auch über so Mittelsmänner gehen und die wollen dann auch immer ein bisschen was haben. Dann gibt man ihnen ja nur die CD zum Verkauf. Wenn die allerdings dann auch Pressen oder andere Rechte für dich wahrnehmen, da muss man natürlich genau vereinbaren und besprechen, was genau an Rechten abgetreten werden. Das ist, glaube ich, heutzutage bei digitalen Vertrieben noch ein bisschen kritischer als eben zu dem Zeitpunkt, weil ja da auch noch deutlich diffizilere Rechteketten von betroffen sind. Wenn ich jetzt einen Stream habe oder wenn ich einen digitalen Download-Verkauf habe, weil teilweise verkaufe ich ja nicht das Hörspiel auf einem Tonträger und dann ist die Transaktion abgeschlossen, sondern ich übertrage ja nur bestimmte Rechte auch dann auf den Hörer und dementsprechend muss ein Vertrieb, der das für mich wahrnimmt, natürlich auch diese Rechte von mir erhalten, um eben in meinem Namen dann diese Rechte ausüben zu können und wahrnehmen zu können. Und dann ist dann auch immer die Frage, ist das ein Exklusivrecht? Das heißt, bindet man sich an den Vertrieb, gerade bei den CDs? Und bei Pop war das natürlich vor allem erstmal, dass wir exklusiv eben über die verkauft haben. Wir haben dann später das, und das ist eben beim regulären oder bei anderen Vertrieben dann natürlich ein deutlich starres Konzept. Wir haben dann später ja, waren auch auf Messen, da haben wir dann selber verkauft, weil sich das für Pop.de von der Größe her der Messe nicht gelohnt hat. Da haben wir dann eine extra Vereinbarung gefunden. Aber ansonsten eben bei digital überträgt oder hat der besitzt der Verbraucher, der Hörer ja nicht mehr das Hörspiel, sondern er besitzt ja streng genommen nur noch das Recht, das Hörspiel wiederzugeben und hat dann dementsprechend, das heißt beim digitalen Download noch ein bisschen mehr. Aber jetzt zum Beispiel beim reinen Streaming hast du ja nur ein Wiedergaberecht. Und das erlischt ja auch mit deinem Streaming-Abo dann, zum Beispiel.
Ja, obwohl da müsste ich tatsächlich auch nochmal nachgucken, wie das damals war, wenn du eine CD gekauft hast, weil du hast ja die CD gehörte dir ja zwar, aber die Inhalte davon waren ja trotzdem lizenziert
Die waren
auf jemand
urheberrechtlich
anderen.
geschützt, das
Genau,
heißt.
das heißt also, du hast ja trotzdem immer ja du durftest das behalten. Es gab ja auch Privatkopie und den ganzen Blödsinn, aber es war ja nicht so, dass die Musik dir gehört hat. Ne?
Nein.
Das
Da,
war ja auch immer
deswegen.
so, dass Das musste man ja auch sich immer überlegen, ne? Also es war früher auch schon so, oder bei Schallplatten war es ja auch nicht anders. Du hattest immer ein eingeschränktes Nutzungsrecht, was dir aber alles erlaubt hat, was man eben mit einer Platte halt damals machen durfte. Also du durftest die hören, du durftest die auch ausleihen, du durftest die auch weiterverkaufen. Und beziehungsweise, das war ja Gebrauchtkauf. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich eine Grauzone ist, da kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus.
Also meines Wissens nicht, weil das ist ja so ein bisschen wie beim Auto. Es gibt den Besitz und es gibt, also das ist, wenn ich ein Auto kaufe, dann habe ich das Recht, das Auto zu fahren, das Auto weiterzuverkaufen, aber ich habe nicht das Recht, zum Beispiel irgendwie weitere Autos nach dem Vorbild zu bauen, weil das ja alles geschütztes Material ist.
Ja, genau.
Also
Genau.
ich. Das ist vielleicht, ist auch keine gute Analogie, fällt mir ein, aber indulge
Ja.
me.
Naja, aber es ist ja so, dass du jetzt mit den neuen Medien tatsächlich weniger Rechte hast als vorher,
Das ist
was aber
richtig.
auch total egal ist, weil du musst es ja auch nicht weiterverkaufen, weil du im Prinzip das Einzelstück ja auch gar nicht gekauft hast in dem Sinne, sondern du hast ja ein Abo-Modell,
Ja,
wo
korrekt.
eben drin ist, dass du die Sachen hören darfst, so oft wie du willst, wann du möchtest, und der Dienst stellt dir das halt bereit und dafür zahlst du das eben, und die klären das dann, also die Urheberrechte und so weiter und Lizenzen und so weiter, das klären die ja dann direkt mit den Labels oder den Künstlern.
Ja, also dementsprechend, je größer die Entität ist, mit der man zusammenarbeitet, desto stringenter wird der Vertrieb dafür Sorge tragen, auch entsprechende Rechteeinräumungen zu haben und entsprechende Rechte auch inne zu haben und auch gegebenenfalls zu klären. Jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem, ich kenn die Einzelverträge und die einzelnen Klauseln nicht, aber wenn ich irgendwie ein größeres Markenlabel, jetzt nehme ich einfach mal, weil es mir gerade einfällt, Folgenreich oder Europa Next oder Europa, nehmen wir Europa, das ist ja sehr populär, da muss ich natürlich, zum einen gehen die natürlich auch von daher ein bisschen teilweise anders vor, dass sie eben dir einen Auftrag geben, eine Produktion zu machen. Dann haben die natürlich ganz andere Rechte, als wenn ich jetzt selber ein Hörspiel gemacht habe und das Hörspiel quasi nur vertrieben haben möchte. Und also da muss man auch nochmal unterscheiden und abstufen. Aber in unserem Fall damals war es halt wirklich nur die CD und es ging auch nur um die CD und keine weiteren Rechte bei
Weil
dem
es
Deal.
war ja auch früher so, dass ja das Gängige, man hat eine CD produziert und man hat die auch in der Regel vorproduziert. Also man hat vielleicht 500.000 Stück oder so produziert, wenn es sehr
1000
viele
Stück
waren.
war der Standard. Also das muss man
Genau.
vielleicht auch dazu sagen. Es gab eine Mindestanforderung vom Presswerk, weil dieses sogenannte Glasmaster, das gemacht werden musste, um davon die Rohlänge dann zu pressen, hat natürlich auch einen gewissen Investbedarf und deswegen lohnte sich das erst ab einer bestimmten Stückzahl. Und damals war das so, weil ich ja auch noch nicht in dem Stil und dem großen Stil brennen konnte ohne weiteres, wie das heute der Fall war, und das war noch mit anderen Nachteilen verbunden, war es eben so, dass du eigentlich zu dem Zeitpunkt, als wir eingestiegen sind, eine Mindestmenge von 1000 CDs hattest, die du erstmal produziert hattest. Heutzutage kannst du auch Auflagen von 50 CDs brennen, wobei dann wird meistens eben gepresst, die werden aber dann meistens gebrannt. Das ist
Ja,
meistens
es
noch ein
ist
bisschen
eine reine Kopie.
kosteneffizienter.
Ja. Ich meine, ich habe früher, Anfang 2000, habe ich ja auch Videoproduktion gemacht, und da gab es dann eben auch ganz viele Kopierwerke, die dann auch die CD angeboten haben. Und das war damals noch ein ganz anderer Aufwand, weil die Laufwerke auch viel, viel, viel teurer waren. Es war gar nicht so einfach mal so eine Kopie zu erstellen, gerade wenn du auch Filme auf CD. Am Anfang war es ja noch CD, dann kam die DVD. Wenn du da was machen wolltest, war ja auch nicht so einfach, weil es schlicht die Technik dahinter einfach komplex war und teuer war. Was heute so ja gar nicht mehr der Fall ist. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten früher auch, als wir die ersten Reisedokumentationen gemacht haben, da ging es ja auch darum, wie kann man das vertreiben, das Ganze. Das waren keine Hörspiele, aber wir hatten halt größere Mengen. Wir hatten natürlich mit dem Verlag auch mehr Möglichkeiten. Wo es gescheitert ist, war es dann bei Blu-ray, weil da war uns einfach die Lizenz zu teuer. Man hat damals mindestens 5.000 Dollar musste man hinblechen, wenn man eine richtige Blu-ray machen wollte.
Ja.
Und da haben wir dann gesagt, nee, es lohnt sich nicht. Und dann war die Produktion von Blu-ray, die war gar nicht so lange. Also es hat gar nicht lange gedauert, bis man gesagt hat, man braucht die gar nicht mehr. Dann gab es andere Medien. Aber das war aber früher so, man hat CDs gehabt, man ist in Vorleistung gegangen,
ja.
Weil gerade als Einzelkämpfer, und ich sehe uns beide jetzt mal so als wirklich die kleinste Produktion, die man sich so vorstellen kann.
Kleinste gemeinsame Menge.
Genau. Und man hat eben gesagt, okay, ich hole mir irgendwie das Geld, ich stemme so eine Produktion, vielleicht auch mit Freunden und Familie, und alle helfen mit. Und dann sagt man, okay, man findet es so gut, dass man es vielleicht verkaufen möchte, um die Kosten wieder reinzubekommen und vielleicht auch ein bisschen was zu verdienen.
Ja.
Und ich kenne das von einigen, die das versucht haben. Da war gar nicht der Anspruch zu sagen, ich versuche möglichst viel Geld zu verdienen, sondern es ging darum, das eigene Hörspiel einfach bekannt zu machen und dass es Leute überhaupt hören können. Und das war bei vielen der Hauptantrieb. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und ja, aber da war schon die erste Hürde, ne? Wo kommt die Kohle denn her?
Ja. Und die deswegen
halt privat aufbringen, ja.
Also genau, weil du halt so eine Mindestauflage hattest Disclaim oder wie sagt man so schön, Disclosure, ich habe von unserem ersten Hörspiel nach wie vor, ich glaube, ich hatte letztlich mal nachgeguckt, ich glaube, es sind über 200, es sind nicht mehr ganz 300, glaube ich, CDs auch noch übrig von den ersten 1.000, die wir davon haben pressen lassen. Die lagern jetzt bei mir im Keller, beziehungsweise ich habe, und das ist Weg, sind früher auch viele Kollegen schon gegangen, ich bin ihn erst vorletztes Jahr gegangen, einen eigenen Hörspiel-Shop auf der eigenen Webseite aufzumachen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da muss man, und das hat mich früher eben abgeschreckt, weil es halt deutlich komplizierter war. Da musste man nämlich einen ganzen Shop-Apparat quasi haben, eben für Abrechnungen. Man musste ja irgendwie bezahlen können und so weiter. Und das war früher deutlich aufwendiger, als es heute ist. Heute kann ich einen PayPal-Button mir auf der Seite einbauen. Damals musste ich eben irgendwie eine Shop-Software, und die sind meistens eher, kosten ja meistens eher. Ich glaube, es gibt ein, zwei kostenlose Shop-Systeme, aber die sind dann dementsprechend auch sehr sperrig mit im Umgang.
Ja. Ich hatte das damals, das war noch vor der Mein-Ohren-Kino-Zeit, da hatte ich das auch überlegt, ging was anderes zu verkaufen. Und damals waren eben, ich sag mal um 2011 oder so, da gab es auch noch gar nicht so diese Shop-Systeme. Zumindest waren es nicht solche, wie es heute gibt.
Ja.
Und ein Problem war immer die Account-Verwaltung.
Ja.
Du konntest nicht einfach, einfach ein Shop-System installieren, sondern du musstest immer noch irgendwie, derjenige musste sich irgendwie bei dir registrieren, damit der erst überhaupt zahlen konnte.
Korrekt.
Zumindest war das bei den einfachen Baukastensystemen immer so. Und das ist ein irrsinniger Aufwand gewesen, auch buchhalterisch, was dahinter steckt. Deswegen war so jemanden zu haben, der einem das Ganze abnimmt, so ein Direktvertrieb oder ein Vertrieb, der zu sich, dem man nur die Vertriebsrechte überträgt und sagt, nee, es bleibt schon mein Hörspiel, und ich behalte mir auch das Recht vor, zu sagen, ich tausche den irgendwann mal aus. Ne?
Ja.
Aber das ist ja so die erste Hürde, die man hat. Du musst einfach Kohle in die Hand nehmen und du musst vorproduzieren, du musst vor allem auch einen Vorschuss leisten und dann hoffst du, dass du das irgendwann wieder zurückbekommst. Und wenn man überlegt, und das ist, glaube ich, die spannende Geschichte. Früher war alles doof und blöd, aber was ist denn heute? Ne? Ja. Also was für Möglichkeiten hast du denn heute, wenn du sagst, ich habe hier ein Hörspiel, du hast ja nur noch Vorteile. Du bist nicht mehr gebunden, du musst nicht mehr 60 Minuten füllen, damit die CD auch irgendwie voll ist oder die Kassette voll ist, sondern du kannst sagen, ich kann das Format frei wählen, ich kann das Genre frei wählen, und jetzt kommt das Spannende, ich kann auch die Plattform frei wählen. Also ich kann entscheiden, ja, möchte ich das rein digital oder versuche ich noch irgendwo meine CDs unterzukriegen? Und aber das alle hat ja Vor- und Nachteile. Vielleicht können wir da ja so ein bisschen aus unserer Erfahrung ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Also vor allem das Interessante ist, das habe ich in einem Nebensatz vorhin erwähnt, dass es früher eben Mindestmengen gab bei physischer Produktion, die es heute in der Form nicht mehr gibt. Das heißt, ich kann heute irgendwie 50 oder 100 CDs produzieren auf einem gleichen Niveau wie damals eben die 1000 Stück. Also auch zum Beispiel, das sind ja die aktuellen, die ich mache, schön im Digipack. Also hier mit auch Folien einschweißen und so weiter, also wirklich Kleinauflagen, was halt früher gar nicht möglich war. Da muss man nur bedenken, halt die Kosten pro Stück natürlich trotzdem mehr. Also früher, jetzt nur so per Daumenpreise, habe ich irgendwie einen Euro für pro CD bezahlt, wenn ich die, also 1000 Stück CD-Produktion habe ich pro CD 1 Euro gezahlt. Also 1000 CDs ungefähr 1000 Euro. So Rule of Thumb damals. Und heutzutage zahle ich dann eher 3, 4 € pro CD. Das heißt, das muss man dann auch ein bisschen im Hinterkopf behalten und eben für sich durchrechnen, was ist so ein Preis, den ich verlangen kann und was nicht. Aber bevor es ans Format geht, oder das Format ist das eine, digital hat man MP3s, man kann WAVs, die Leute, die das hochqualitativ haben möchten, können natürlich auch AC3 oder was auch immer für High-Fidelity-Formate auch draußen sind, natürlich machen, sind natürlich dann dementsprechend auch in der Herstellung ein bisschen komplizierter oder komplexer. Und ich kann natürlich aber auch irgendwie MP3 oder USB-Sticks zum Beispiel nutzen, wenn ich, wenn ich was Physisches haben will, aber nur mein Hörspiel digital produzieren will, die kann ich auch selber bespielen. Also das ist
Ja.
alles möglich und es ist auch deswegen interessanter, weil heutzutage ja gerade, wenn wir übers Medium sprechen, dann sind es ja eher die Sammler, die das Ding wirklich noch im Regal stehen haben werden. Die Masse wird man mit physischen Medien nicht mehr erreichen, wenn man nicht irgendwie drei Fragezeichen heißt, weil so eine Marke aufbauen, die haben über 40 Jahre Zeit gehabt dafür, das schaffe ich heute nicht mehr. Also nicht
Naja,
aus dem
und
Stand.
man darf auch nicht vergessen, dass Europa die waren auch vor 40 Jahren oder so, die waren noch nie ein ganz kleines Unternehmen.
Ja, die waren damals
Ne?
schon, die sind schon groß gestartet, das
Ja,
stimmt.
also die sind mit ihren Plattenproduktionen, mit ihren Musikvertrieben und so weiter, waren die ja schon wirklich eine große Nummer.
Ja.
Und dass sie das Hörspiel letztendlich integriert haben, war ja für die auch was ganz anderes, als jetzt, wie es für uns ist.
Genau. Kann man schön in
Aber
der Europa-Chronik nachlesen.
ja, das fand ich auch wirklich, das war wirklich
Die
interessant.
ist sehr schön für sowas, für die Nostalgiker. Aber auch
Ja.
da, wie gesagt, kein Disclaimer. Wir sagen auch nicht, wo es herkriegt, wenn es noch eine
Wenn ihr
Auflage
das
gibt.
überhaupt noch kriegt, ich glaube gar nicht, dass die Auflage überhaupt noch zur Verfügung
Also sie
steht.
hatten, irgendwann hatten sie auf jeden Fall noch nachproduziert und ich glaube, ich habe die zweite Auflage bei mir im Schrank stehen.
Okay, ja.
Aber ja, das ist natürlich ein Ding.
Ja.
Vor allem, was aber schwieriger geworden ist, und wir haben es letzte Ausgabe ja auch schon mal kurz thematisiert, ist das Thema Reichweite. Weil zum Vertrieb gehört nämlich auch das Thema Marketing. Und früher war es halt so, dass man sich auch schon Gedanken machen musste, wie mache ich denn für das Hörspiel Werbung? Wir sind zum Beispiel auf Messen gegangen, um direkt mit Hörern in den Austausch zu gehen. Gibt es heute relativ wenig. Die Hörspielkon von Thomas Birker ist da zum Beispiel eine Anlaufstelle. Die Buchmessen selber theoretisch auch noch, auch wenn da relativ wenig wirklich Hörer noch rumlaufen inzwischen, weil es da viel, viel mehr andere Sachen gibt. Genremessen wollte ich noch mal ausprobieren. Verkauf selber in einem Laden. Es gibt immer weniger Hörspielläden. Also hier hatten wir in Berlin einen, der leider vor ein paar Jahren zugemacht hat, vom Audiamo. Die hatten in Österreich einen Laden. Ich glaube, jetzt haben die noch einen Digitalvertrieb. Und Pop hat noch einen Laden, aber in Hamburg, Schenefeld, falls ihr da mal in der Nähe seid, guckt da mal rein. Ich glaube, die müssen noch einen regulären Laden haben. Zumindest posten sie gerade auf Insta-Bilder. Also dementsprechend für physische Medien hat man nur als Reichweite das Internet und Reichweite kostet heute Geld. Virale Reichweite hat man vielleicht noch ein bisschen über Foren, aber auch in Foren kriegt man nicht irgendwie 100 oder 1000 Leute jetzt ohne weiteres für sein Hörspiel begeistert, sondern das sind eher so 5 bis 10 und die können dann wieder 5 bis 10 ansprechen und dann hat man einen guten Lauf. Weil es halt da auch so viele gibt und halt ja. Leute, die halt nur für ihr spezielles Hörspiel in diesem Forum noch unterwegs sind. Facebook-Gruppen gibt es, aber auch das ist ein bisschen schwierig, da Leute wirklich, weil soziale Medien, die belohnen einen Hörspielmacher da leider wenig, weil wir so ein bisschen das Nischenprodukt sind. Mit einer sehr spezifischen Zielgruppe.
Ja.
Man müsste dann halt wirklich Geld in Facebook ausgeben und das wieder reinzuholen. Man spricht dann immer gerne vom Return of Invest. Der ist teilweise wirklich schwer, weil ich kann ja mein Hörspiel nicht für 100 Euro die CD verkaufen, um dann ausreichend Werbung dafür
Ich meine, diese Preisgestaltung bei Hörspielen wäre auch nochmal eine eigene Sendung wert.
Das ist definitiv, lass uns das mal separat besprechen, weil die hat sich natürlich auch über die Jahre ein bisschen geändert.
Ja. Es wäre auf jeden Fall mal sehr interessant, sich die Strukturen anzugucken, auch für die Hörspielszene, dass sie sich immer bewusst ist, was da eigentlich gekauft wird und mit welchem Aufwand das Ganze verbunden ist.
Ja.
Und auf was für ein, ich sag mal, einem dünnen Ast man da einfach sitzt, ne? Obwohl es eigentlich so ein schönes Medium ist. Ich habe ja damals bei meinem Ohrenkino auch angefangen. Ich habe mir gedacht, wie kann ich das Ding denn vertreiben? Weil ich hatte ein Hörspiel und das war ja einfach auch, ich habe ein Hörspiel gemacht, weil ich einfach ein Hörspiel machen wollte. Das war der Grund. Und dann dachte ich mir aber, ja, aber irgendeiner muss das ja hören. Und es wäre schön, wenn es einer außerhalb vom Freundeskreis irgendwie machen würde. Und dann war ja meine erste Idee natürlich, so eine Art Label zu gründen, um dem Ganzen halt einen Namen zu geben, ein Gesicht zu geben. Und dann habe ich mein Ohrenkino halt, gegründet und habe dann die Homepage gemacht, damals noch mit mein-Ohrenkino, heute mein Ohrenkino, weil es einfacher ist. Und da habe ich dann angefangen, die Seite aufzubauen. Ne? Und das war ja dann so, dass ich das nur exklusiv auf der Seite hatte, da konnte man das runterladen.
Ja.
Und erst viel, 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 viel später habe ich ja dann mit YouTube und Social Media und so weiter angefangen. Und ich habe gemerkt, erst mit diesem Mix aus, du hast einen Blog, du hast ein Social Media, dann hat es erst angefangen überhaupt, dass dich jemand wahrgenommen hat.
Ja, ja.
Also ich habe zwar auch einen Zeitungsartikel damals gehabt, sogar mehrere, als ich das erste Hörspiel gemacht habe, einfach weil es lokal war. Ich habe die Lokalpresse angesprochen und auch das sollte man heute nicht unterschätzen,
ja,
wenn man so ein Hörspielprojekt hat und es hat einen Bezug zu irgendwas, dann sollte man einfach den Hörer in die Hand nehmen, ein paar Redaktionsbüros anrufen und mal fragen, habt ihr sowas wie einen Stadtspiegel oder so Lokalpresse und ob die nicht Interesse hätten, da mal kurz was drüber zu berichten.
Ja.
Weil das ist so der Einstieg, ne, den man hat, weil die haben natürlich eine ganz andere Reichweite. Du wirst auch nicht sofort gesehen. Ne? Nur weil du in der Zeitung bist, heißt es ja nicht, dass jetzt Tausende von Leuten plötzlich dir die Bude einrennen. Aber du musst ja irgendwie anfangen.
Ja, und definitiv.
Es kostet dich nichts.
Ich hatte auch das Glück in der Anfangszeit eben durch natürlich auch Kontakte, die ich noch über SF Radio damals auch noch aufgebaut habe, dass ich zum Beispiel dann auch darüber ans Hörbüchermagazin relativ früh gekommen bin und eben auch ein paar Artikel waren, wo ich dann entweder als Interviewgast oder in anderer Form mit Erwähnung fand mit meinen Produktionen damals. Innovative Fiction hieß mein Independent-Label damals, das ich mit dem Dennis Schuster zusammen hatte. Und Spaceview waren wir mit dem Fluch zum Beispiel. Also so ein bisschen genre-technisch war das auf jeden Fall ganz gut.
Ja. Aber was war denn für dich so eine Option, wo du gemerkt hast, das funktioniert besser als anderes. Ne? Du bist ja immer noch der CD treu geblieben, während ich heute tatsächlich, wenn ich jetzt noch Hörspiele machen würde und sage, das möchte ich gerne verkaufen,
ja.
Ich würde das über über so eine Kickstarter oder irgendetwas machen,
Absolut.
wo man sagt, ja, ich versuche Leute einzusammeln, die da Bock drauf haben. Die Kohle hat man dann im Sack und dann wird produziert und dann wird verteilt.
Und
So.
das ist in der Tat genau der eine Weg. Jetzt Kickstarter oder besser wahrscheinlich, weil Deutsch Start Next, die haben auch eine Hörspiel, einen Hörspielbereich. Man muss trotzdem dran denken, dass so eine, und wir können auch gerne mal eine Ausgabe darüber machen, weil ich darf mich rühmen, ein relativ erfolgreiches Start Next Crowdfunding-Projekt gehabt zu haben. Mit irgendwie, was haben wir? Ich glaube, 7.600 € oder so, die wir eben damals darüber bekommen haben für die Produktion. Aber ich würde sagen, selbst wenn ihr kleinere Brötchen backt, sagen wir ganz klein, irgendwie 2.000 € für irgendwie oder vielleicht auch nur 1.500 € für eben eine Auflage, dass ihr CDs produzieren könnt. Die habt ihr dann über das Crowdfunding, könnt ihr dann schauen, dass ihr die schon verkauft. Aber selbst da muss man bedenken, ihr müsst Reichweite haben und eine Crowdfunding-Kampagne ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, über das komplette Crowdfunding müsst ihr auch überlegen, wie ihr regelmäßige Impulse in diverse Marketingkanäle gebt, weil sei es Facebook, sei es ihr habt die Foren, YouTube oder sonst irgendwas, wo ihr halt ein paar Leute erreicht, weil sonst wird das nicht funktionieren. Die finden euch auf diesen Portalen kaum. Man muss die Leute dahin bringen und das Portal eignet sich dann dafür, eben so ein Projekt zu organisieren. Kümmern sich zum Beispiel dann um Einziehen des Gelds, wenn der Mindestbetrag erreicht ist und so weiter und so fort. Aber da ist sehr, sehr viel Arbeit drin und das, wie gesagt, können wir gerne mal eine extra Sendung machen. Wenn Interesse dran steht, besteht, dann gerne in die Kommentare oder.
Ja, unbedingt. Weil was man auf gar keinen Fall, also diesem Irrglauben darf man nicht unterlegen, dass man meint, wenn man ein Hörspiel heute macht, dass da irgendeiner sagt, wow, ihr habt ein Hörspiel gemacht. Es
Es hat
gibt,
niemand drauf gewartet.
ist
Seit
ja.
das ist die frustrierendste Erfahrung, die ihr als Hörspielmacher macht, ist, ihr bringt das Ding raus. Und erstmal passiert gar nichts, wenn eben nicht man das irgendwie an Rezensenten verteilt hat oder sonst irgendwie vorher angekündigt hat oder irgendwie Promotion oder eine gewisse Bekanntheit hat, dann dauert es sehr, sehr lange, bis man überhaupt wahrgenommen wird. Auch irgendwie in irgendwelche, wie gesagt, früher gab es ja das Hörbüchermagazin, also ein spezifisches Magazin für Hörbücher und Hörspiele, das gibt es in der Form nicht mehr. Dementsprechend, also das sind so Sachen, das muss man alles sich vorher einen Plan machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also
Ja.
auch, das ist, ihr müsst euch im Prinzip Gedanken machen, wie groß wollt ihr das Ganze machen? Dann welche Möglichkeiten habt ihr? Also sowohl budgettechnisch, und wir reden da nicht vom reinen Produktionsbudget, sondern wirklich auch Werbung machen zu können. Und gemessen daran könnt ihr festlegen, wie realistisch ist es, wie viel Stück ich verkaufe. Kann ich 10 Stück verkaufen? Kann ich 100 Stück verkaufen? Kann ich 1000 Stück verkaufen? 1000 Stück ist richtig tough. Also selbst mit der ganzen Reichweite, mit irgendwie über 7000 YouTube-Abonnenten, die ich habe, mit irgendwie einem Video mit einer 1/2 Million Abrufe, ich kriege keine 1000 CDs verkauft. Habe ich zu keinem Zeitpunkt. Also das
Ja,
ist.
ich glaube, 1000 ist auch bei Hörspielen,
Das ist richtig hart.
das kriegen, glaube ich, die wenigsten hin. Man meint
Ja.
immer so, dass ja, so und so viel, die verkaufen noch Tausende von Hörspielen. Und ich gesagt, glaube ich nicht.
Das
Ich
ist.
glaube, dass es
Ja.
einfach ein Ding ist, die großen Labels, Maritim und wie sie alle heißen, vielleicht auch Holy Soft, die kriegen das mit Sicherheit hin, weil das da steckt halt viel mehr
Ja,
dahinter.
auch, ich glaube auch nicht mehr. Also abgesehen davon, was die drei Fragezeichen, die ja goldene Schallplatten oder Platin-Schallplatten bekommen, für die Anzahl der verkauften Tonträger, ist mir nicht ein Fall bekannt. Ich glaube, irgendwie Ivar Leo Menger hatte mal eine Aktion, dass er für, die haben ja Monster, die als Staffelboxen dann über. Welcher Vertrieb oder welches Label war
Audible.
das? Das war, glaube ich, eines
Nee,
der.
Monster war über Audible.
Nee, aber die haben physisch hat das nicht
Die
Audible gemacht.
CDs. Müsste ich nachgucken.
Ja. die hatten.
Aber dafür haben die auch eine goldene Schallplatte bekommen, ne?
Und die haben dafür auch eine goldene Schallplatte bekommen. Das ist aber relativ selten, weil ihr überlegt mal, wie viele Macher mit goldenen Schallplatten werben. Genau.
Ja, ja.
John Sinclair vielleicht noch irgendwo an irgendeiner Stelle mal.
Es ist aber in dem Fall noch nicht mal immer ein Fall von, ja, ihr habt halt schlechtes Marketing oder ihr habt einen schlechten Vertrieb. Das ist ja noch gar nicht mal der Case, sondern viele haben ja schon ein Vertriebsnetz oder die haben Reichweite und so weiter. Aber trotzdem schaffen die es nicht, so eine hohe Abnahme zu schaffen, weil es einfach, erstens, es gibt so viele Hörspiele, es gibt auch so viele Möglichkeiten zu hören und man ist in so einem Dschungel, wo man einfach sagen muss, du bist ein Einzelkämpfer und du hast nicht so viele Mittel. Ja. Auch wenn man sagen kann, du hast viel mehr Mittel als früher, aber du hast auch entsprechend viel mehr Konkurrenten und wenn du ein rein digitales Produkt hast, so wie bei mir, ich habe eine Homepage, da konnte man sich das runterladen und das hat auch, ich sag mal, als ich angefangen hat das auch echt gut funktioniert. Also ich hatte irgendwie nach einem halben Jahr schon über 1000 Downloads von den Hörspielen und ich habe das ja immer so stückweise immer erweitert. Und das hat aber dann schlagartig abgenommen, weil man gemerkt hat, du hast die Konkurrenz Streaming, du hast Digitalverkäufe, du hast auch auf YouTube plötzlich einfach ganz viele Hörspiele. Da bin ich gewechselt. Ich habe gesagt, okay, Downloads kann ich nicht mehr drauf zählen. Ich erweitere das Spektrum. Ich gehe jetzt auch auf YouTube und da sind meine Hörspiele auch, wo man sich das einfach nicht runterladen muss, sondern du kannst es jederzeit streamen, wenn immer du Lust hast. Dann habe ich festgestellt, okay, ich muss auf YouTube ein bisschen mehr machen, weil man verschwindet einfach im Nirvana.
Ja, absolut.
Man muss aktiv sein, man muss die Leute immer wieder dran erinnern. Und dann habe ich ja auch mit Spotify angefangen oder mit allen möglichen Streaming-Diensten und habe auch festgestellt, ja, das funktioniert auch. Aber auch hier ist meine Erkenntnis, man muss regelmäßig füttern, man muss überall die Algorithmen entsprechend füttern, verstehen und auch wirklich bedienen, sonst funktioniert es gar nicht. Und gerade jetzt ist es so bei Hörspielen, dass man viele Möglichkeiten hat, trotzdem ist man gefühlt extrem eingeschränkt, weil man muss viel, 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 viel mehr verkaufen als früher, um eigentlich auf das gleiche Level zu kommen.
Und ihr müsst halt bedenken, es gibt praktisch nicht mehr diesen Übernachterfolg. Und wie gesagt, wenn ihr ein Hörspiel produziert und dann versuchen wollt, das bei Labels unterzubringen, die wenigsten werden daran Interesse haben, sondern die haben meistens ihre fixen Serien, die sie dann produzieren, wo sie dann auch wissen, ihre Kundschaft, ihr Klientel greift da bedenkenlos zu. Also es wird relativ schwer, eben Hörspiele am Markt zu platzieren, wenn das nicht eine bekannte Marke ist. Und glaub mir, ich schreibe ja meine Stoffe selber. Und es ist richtig schwer, die erstmal Leuten zu erklären, was passiert denn in dem Hörspiel? Du kannst sagen, eine Science-Fiction-Abenteuergeschichte, aber viel mehr in die Handlung rein. Es wird super schwierig, überhaupt eine Aufmerksamkeitsspanne dafür zu kriegen, was passiert in dem Hörspiel. Nicht zu unterschätzen. Und digital, als wir damals angefangen haben, gab es noch Soforthören, die eine super Plattform waren. Fand es schade, dass sie sich nicht mehr behaupten haben können. Wo man auch zum Beispiel aktiv Werbung schalten konnte. Bei Audible zum Beispiel, da wird man nur gelistet. Man muss selber die Leute nach Audible shippen, wenn man bei Audible was verkaufen will, weil Audible macht null Werbung für deine Produktion. Man geht im Rhythmus unter, die priorisieren ihre eigenen Sachen, nachvollziehbar.
Naja, die haben auch dahinter ein ganz anderes Konzept.
Die haben ein anderes Konzept. Das ist mehr wert, dass eure Produktionen bei Audible gelistet sind.
Bei Audible ist es halt so, das ist ein Riesending.
Ja.
Und wenn du da bist, es ist auch bequem, wenn man da gelistet ist. Und die sagen dir, wir bieten dir halt alles, die Plattform, die bieten dir auch so einen Leitfaden, wie man erfolgreich werden kann. Und die sind auch schon im Austausch. Aber trotzdem, wie du sagst, es ist so, die machen keine Werbung für dich, sondern du musst erst mal zeigen, ob du es auch wert bist. So,
genau.
Und wenn deine Hörspiele irgendwann mal auf die For You-Page kommen oder halt in die Empfehlungen, dann sieht das Ganze auch ein bisschen anders aus. Aber auch dann bist du gefragt, du musst nachliefern. Einzelhörspiele ist, hätte ich auch heute gesagt, das sind schöne Projekte und ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Und aber wenn ihr Einzelhörspiele machen wollt und sagt, ich möchte es nur mal ausprobieren, vergesst einfach, ohne Witz, vergesst einfach den finanziellen Hintergrund. Geht zu hörspielprojekt.de und macht da einen Thread auf und sagt, hör mal, ich möchte ein Hörspiel machen, ich brauche Leute, dann kommen genug und da kommt auch viel raus, weil ich habe gesehen, die sind ja nach wie vor immer noch aktiv.
Die sind noch
Und
sehr aktiv, ja.
ja, und ihr habt vor allem auch eine große Community, die Hörspiele noch zu schätzen weiß und die es auch hören.
Ja.
Es gibt dieses gemeinsame Hören, es gibt diese Premieren, die dann auch auf YouTube stattfinden. Und das ist einfach eine schöne Sache. Wenn ihr aber sagt, ihr möchtet doch schon damit Geld verdienen, kann ich euch gar nicht eine Empfehlung geben, ja,
Also
die immer funktioniert. Das geht einfach nicht. Ja.
die einzige Empfehlung, die ich geben würde, ist, ich gebe dir recht. Also von 0 auf 100 zu gehen, das ist sehr ambitioniert. Also wenn ihr nicht gelernter Toningenieur seid und genau wisst, was ihr tut, weil ihr das eben schon eine große Erfahrungsspanne habt, würde ich erstmal vorsichtig sein. Und das Hörspielprojekt ist in der Tat eine gute Anfangsstation, weil man sich so ein bisschen ausprobieren kann. Und was aber auch möglich ist, ist, weil die eine Plattform haben, über die ich ja erstmal zum einen eben Beteiligte generieren kann, also Sprecher finden kann, Soundmenschen finden kann, die mich bei meiner Vision unterstützen können, haben die aber auch eine Community. Das heißt, wenn ihr darüber erstmal eine Bekanntheit aufbaut, dann ist es durchaus auch eine Möglichkeit zu sagen, später zu sagen, okay, wir sind jetzt, haben jetzt ein paar nicht kommerzielle Sachen gemacht, die haben super funktioniert, sind super abgerufen worden. Vielleicht probieren wir mal einen Piloten mit zum Beispiel einem Crowdfunding. Also das ist,
Also
halte ich für
Crowdfunding
eine
wäre für mich
Option, aber nicht.
ja, eine Option. Das nächste wäre, sich mit kleineren Labels zusammentun und mal vorzuschlagen, ob die euch die Geschichte vielleicht abkaufen, in dem Sinne, dass sie die Produktion übernehmen und ihr halt ein bisschen Einfluss auf die Produktion habt, aber letztendlich der gesamte Produktionsapparat oder auch der Vertrieb von denen ausgeht und man wird eben nur sagen, okay, ich kriege einen kleinen Teil davon, aber dafür wird mein Hörspiel produziert. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich würde heute tatsächlich fast nur noch digital produzieren, auch digital vertreiben. Das heißt, ich würde mir Anbieter suchen, die das hosten oder die das verteilen können, weil ich glaube einfach nicht mehr an den CD-Verkauf. Das ist für Liebhaber, ist das schön. Ich selber kaufe ja auch nach wie vor CDs und ich habe auch meine Lieblingslabels, wo ich die CDs kaufe. Aber ich habe eben, ja, und ich, aber
Und
wie gesagt, es ist halt so, dass das würde ich keinen empfehlen, der jetzt sagt, ich mache mein erstes Hörspiel. Ich sage, ja, mach auf jeden
ja,
Fall eine CD.
absolut.
Ich gesagt, würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich würde definitiv im digitalen Bereich bleiben und auch digital entsprechend Werbung machen, mit Links arbeiten, mit Affiliates versuchen zu arbeiten, und dann über verschiedenste Plattformen einfach eine breitere Masse ansprechen. So.
Und wie gesagt, also erstmal eine einfache Ebene finden, auf der ihr euch nicht gleich um Kopf und Kragen verschuldet. Und wie gesagt, wenn ihr CDs machen wollt, macht ein Crowdfunding. Wenn das Crowdfunding nicht zustande kommt, dann müsst ihr A, keine CD produzieren oder habt noch keine CD produziert, sondern habt ihr erstmal das Geld eingesammelt. Das Geld habt ihr nicht bekommen, also passiert nichts. Das heißt, ihr könnt nach wie vor das Ding digital vertreiben. Das kann man probieren. Wenn es schief läuft, ist die Problematik da nicht. Die ist nur dann gegeben, wenn ihr Erfolg habt mit dem Crowdfunding und dann trotzdem die Produktion versemmelt. Macht das nicht.
Ja, und wenn nicht, macht es einfach wie ich, eine eigene Homepage aufsetzen, ist heute total easy. Einen Download-Link oben drauf und eventuell eine Paywall dran machen und sagen, okay, vielleicht oder einen Spendenlink. Wer sagt, wer Bock hat,
Ein Spendenlink ist
kann da einfach was
sicherlich,
spenden.
von der. Weil, dass du erstmal die Leute dazu kriegst, dass sie deine Sachen hören wollen, dafür musst du sie erstmal, ihnen erstmal zeigen, was du, für was du stehst. Und deswegen, also mein aktueller Ansatz war ja auch zu sagen, ich gehe über Podcast und schaue dann lieber, darüber die Reichweite zu kriegen und die Leute dann in meinen Shop zu kriegen. Klappt, offen gesagt momentan eher schleppend. Es hat im letzten Jahr ein bisschen was, ging ein bisschen was, aber das schläft schnell wieder ein, wenn man nicht Nachschub liefern kann. Also seid euch bewusst, sowas ist, wie gesagt, ein Marathon, kein Sprint.
Ja, definitiv. Ich gucke auch gerade mal aufs Uhrchen. Wir sind eigentlich von der Zeit her
Wir sind genau bei unseren magischen 44 Minuten. Verdammt.
Ja.
Deswegen würde ich doch sagen, kommt noch mal der Hinweis. Ihr fandet das Thema spannend. Wir sollen das noch vertiefen. Wir sollen ein bisschen was über Crowdfunding machen. Fände ich sehr spannend. Erzähle ich gerne aus meinen Erfahrungen und was ich bei Kollegen und so weiter an Erfahrungen mitgenommen habe. Und dann schreibt uns gerne an podcast@ohrenbrecher.de. Alternativ gerne irgendwo kommentieren, wo ihr dieses Video seht, und empfehlt uns gerne weiter, weil Empfehlungen sind auch das Wichtigste. Und ja, let's get in touch.
Genau. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Sendung. Und ja, hört weiterhin Hörspiele, habt Spaß, und wir sehen und wir hören uns.
Spätestens bis dann. Keep on listening. Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.